Das letzte Mal habe ich 2 Predigten an einem Sonntag gehört, als ich ein Kind war. Reinhard, danke dir für das Zeugnis und vor allen Dingen, dass du das mit dem Wort Gottes so gut verbunden hast und einfach gezeigt hast, was es ausmacht, welchen Blick man auf gewisse Dinge hat, je nachdem, wo das Herz steht und der Friede da ist oder eben nicht. Das fand ich sehr gut und das ergänzt eigentlich meine Mini-Themenreihe vom Vaterunser. Ich glaube, ganz am Anfang habe ich gesagt, das hat auch etwas mit dem Herz zu tun. Ja, der ganze Abschnitt, in dem dieses Vaterunser im Lukas steht, hat mit dem Herzen zu tun. Zum Beispiel mit dem Herz, wie man dient. Mit dem Herz, wie man seinen Nächsten sieht, aber auch wie man Gott letztendlich sieht. Und selbstverständlich hat es auch was mit dem Herz zu tun, wie man betet. Ja. Man könnte bei Reinhard sagen, man müsste eigentlich die ganze Zeit beten, oh Herr, mach mich bloß gesund und lass bloß nicht zu, dass das jemals irgendjemand geschehen könnte. Oder man betet ganz anders und letztendlich dann zu sagen, alles zur Ehre Gottes. Und das ist auch so interessant, darum lehrt Jesus dieses Gebet auf diese Art. Also man könnte meinen, ich würde es wahrscheinlich so tun, wenn es dann darum geht, lehre mich beten, dass ich dann wahrscheinlich irgendwie das so hinkriegen würde, dass ich sagen würde, okay, also erstmal musst du beten lernen und zwar bitte Gott, dass du ein geistliches Leben führst. Bitte Gott, dass er dir Kraft und Weisheit schenkt. Und das steht ja alles in der Bibel, dass wir dafür beten sollen. Aber Jesus fängt ganz anders an. Und wir haben uns die anderen schon angeguckt, deswegen würde ich die nicht in diesem Ausmaße jetzt mit hineinnehmen. Heute beschäftigen wir uns mit der letzten Aussage im Lukas des Vaterunser und zwar mit führe uns nicht in Versuchung. Und es geht da wieder um dieses Wörtchen uns, das heißt es geht um seine Familie. Am Anfang des Vaterunsers geht es ja um unseren Vater und jetzt geht es um seine Familie. Und deswegen ist unser Predigtthema ganz einfach. Vater, führe uns nicht in Versuchung. Und ich glaube, dass es dafür genau das braucht, was wir letztendlich immer wieder angeschnitten haben, nämlich, wie kann ich beten, wenn ich beginne, und zwar das Vaterunser. Es offenbart unser Herz. Wie kann ich beten und dafür beten zum Beispiel, dass gib uns unser tägliches Brot und dabei an meinen Nächsten denken, es offenbart mein Herz. Oder eben ich bete, gib mir mein Brot und der andere soll zusehen, wie er zurechtkommt. Aber auch es offenbart unser Herz, wie wir zum Beispiel damit umgehen, wenn wir einerseits bei Gott um Vergebung bitten, dann aber gefragt sind, dem anderen zu vergeben oder eben nicht zu vergeben. Auch das offenbart unser Herz. Es zeigt eigentlich, dass im Reich Gottes kein Platz für Stolz ist, kein Platz für Hochmut, kein Platz letztendlich für Selbstbezogenheit, für Ich-Bezogenheit, sondern im Reich Gottes, da ist Platz für den Vater, der unser himmlischer Vater ist und uns als Familie. Also nicht ich, sondern wir und uns. Und so geht es eben auch in diesem führe uns nicht in Versuchung. Das heißt, letztendlich ist für ein Gebet, wie Jesus es uns hier lehrt, ist es wirklich wichtig, ein Herz der Anbetung zu haben. Nur ein Herz der Anbetung kann tatsächlich den Vater dort stehen lassen, wo er ist. Und nicht vielleicht sagen, aber warum? Warum dies? Warum jenes? Wenn wir glauben, dass er unser himmlischer Vater ist, der uns ja wirklich liebt, dann will er das Beste für uns. Selbst wenn unsere Pläne oder unser Terminkalender über den Haufen geworfen wird. Unser Vater darf das, weil er tatsächlich das Beste für uns will. Das heißt, das ist das Erste, was Jesus uns eigentlich lehrt. Er bringt uns bei, die richtige Herzenshaltung zu haben, nämlich ein Herz der Anbetung. Und ein Herz der Anbetung beginnt immer beim Vater, bei seinem Reich, bei seinen Plänen und eben nicht bei mir und bei meinen Plänen. Und ich habe immer wieder in dieser Reihe auch davon gesprochen, dass Gebet eine Schlacht ist oder dass es sogar die Schlacht ist. Manchmal sieht unser Gebet ja so aus, dass wir uns auf Dinge vorbereiten. Da kommt irgendeine Schwierigkeit oder der Alltag ist vielleicht nicht ganz so, wie man sich das vorstellt. Und dann betet man kurz, dann ist man gut darauf vorbereitet und geht los. Und man meint, dass Gebet einfach nur eine Vorbereitung auf etwas ist. Aber wenn wir Jesu Leben anschauen, dann merken wir, dass das Gebet eine ganz andere Stellung hat. Und ich glaube, das beste Beispiel ist tatsächlich, als er in den Garten Gethsemane betet. Ja, da ist Jesus, der genau wusste, warum er auf diese Erde gekommen ist. Der gekommen ist, um für die Sünden der Welt zu sterben. Der dann ins Gebet geht und bittet, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und ich glaube nicht, dass Jesus nicht glasklar war, dass dieser Kelch nicht an ihm vorübergehen wird. Aber er öffnet seinem himmlischen Vater sein Herz und zeigt, wie es darin aussieht. Und am Ende betet er und sagt, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das heißt, er zeigt hier an seinem Leben, dass es wie im Vaterunser nicht darum geht, was ich will, auch wenn ich meine Wünsche ausspreche. Auch wenn ich ihm sage, was ich möchte, was ich gerne hätte, wie es in meinem Herzen aussieht. Am Ende geht es darum, aber was willst du, dass geschieht? Und Jesus sagt, dein Wille geschehe. Das heißt, er fordert von seinem Vater nichts. Und Jesus wäre wahrscheinlich der Einzige, der tatsächlich hätte fordern können. Er hätte alles bekommen. Er fordert nicht, sondern er ist demütig und er vertraut darauf, dass Gott ihn durchträgt. Und was geschieht nach dem Gebet, als er den Willen des Vaters für sich annimmt? Er wird gestärkt, er wird aufgerichtet. Das heißt, Gott gibt ihm die Kraft, durchzugehen, durchzustehen. Das heißt, wenn wir das Vaterunser beten oder wenn wir überhaupt beten, dann müssen wir erkennen, es ist nicht einfach nur ein kurzes Gebet und dann gehe ich raus und der Tag läuft, sondern dort gewinne ich eigentlich das Herz, das ich brauche für jede Situation in deinem und in meinem Leben. Dort verändert sich mein Herz und dementsprechend auch die Sicht auf die Dinge. Wie oft verändert Gott die Umstände eben nicht, sondern belässt sie, wie sie sind und ändert einfach das Herz. Wir wünschen uns, okay, ich wünsche mir ganz oft, dass Gott die Situation ändert. Meistens ändert er mein Herz. Und das ist vollkommen ausreichend. Das heißt, letztendlich ist das Gebet, die Handlung, ist der Sieg über jede Situation. Und deswegen müssen wir vorher beten. Es reicht nicht aus, in der Situation schnell ein Gebet zu sprechen und dann sich zu wundern, warum man in dieser Situation versagt, sondern wir müssen ins Gebet gehen und wenn es zum Beispiel um unser Führ uns nicht in Versuchung geht, es reicht oft nicht aus, in der Versuchung noch schnell ein Stoßgebet zu machen, aber vorher sich keine Gedanken zu machen, sondern wir beten vorher. Und das ist das Schöne, bei Jesus ist das Realität. Er betet, wie er lebt und lebt, wie er betet. Und wie sieht es bei dir und bei mir aus? Ist das tatsächlich Realität, dass ich sage, ich bete, wie ich lebe? Und ich würde sagen, das Erste passt. Ich bete, wie ich lebe, und zwar, ich lebe ganz oft meine Pläne und meine Wünsche. Das heißt, mein Gebet beginnt oft so, dass ich das Erste tue, Herr, vergib mir meine Schuld und Sünde, weil es kann ja sein, dass irgendwas zwischen mir und Gott steht und solange diese Schuld nicht vergeben ist, kann ich ja noch nicht bitten um, was ich mir gerade wünsche. Und dann kommt noch ein Danke, es ist ja ganz wichtig zu danken, und dann kommt, gib mir dies, gib mir jenes und das. Und am Ende vielleicht noch, ah ja, und segne meine Frau und mein Kind. Ist das die Reihenfolge, die der Herr uns lehrt? Ist das eine ganz andere Reihenfolge? Das heißt, mein Gebet entspricht meinem Leben. Mein Leben dreht sich um, wow, ich bin das Zentrum meines Lebens. Das heißt, dort gehört die Schlacht auch hin, dass ich bete, dass Gott mein Herz dort verändert, dass Christus, dass er das Zentrum ist, dass der Vater das Zentrum ist. Und dann kann ich sagen, okay, stimmt, ich lebe, wie ich bete, und zwar so, wie Jesus es mich lehrt. Und da reicht es nicht aus, dass wir ab und zu mal beten, sondern das ist eigentlich ein beständiges darin bleiben, ein beständiges Wissen, ohne dieses Gebet wird es im Leben bei mir sich eigentlich letztendlich nichts ändern und bei dir auch nicht. Das heißt, dieses Vaterunser ist dieses Paradigma, ist dieses Beispiel, wie, auf welche Art und sogar in welcher Reihenfolge beten wir zum Vater. Und nun kommen wir zu unserem und führe uns nicht in Versuchung. Und ich glaube, hier wird bei uns im Leben am meisten sichtbar, dass es tatsächlich mit einem Kampf zu tun hat. Wenn wir beten, gib uns unser täglich Brot, hier in Deutschland ist das kein Kampf. Das brauche ich nicht mal beten und ich kriege trotzdem mein Brot. Wenn ich bitte, vergib mir meine Schuld, das fällt mir auch leicht. Sogar dem anderen zu vergeben ist manchmal leichter, als zu sagen und führe mich nicht in Versuchung. Ich glaube, dieses Gebet, da haben wir den größten Kampf. Denn es geht darum, um Sünde und Versuchung in deinem und in meinem Leben. Und wenn wir unser Leben betrachten, dann gibt es so viele Dinge, die wir gerne tun, auf die wir uns gerne einlassen. Wie so ein Schaufenster, nur mal gucken, laufen an diesem Schaufenster einmal vorbei, zweimal vorbei und beim dritten Mal laufen wir rein und kaufen was. So ist es mit Sünde. Wir spielen oft damit und sagen, ja, nur mal gucken. Oder ich werde ja das nicht wirklich machen. Ich habe einen Kommilitonen gehabt, er war sehr faszinierend. Er sagt, er hat immer wieder YouTube-Videos geschaut, bewusste YouTube-Videos, die seinen Glauben herausfordern. Also die seinem Glauben bewusst widersprechen, um sich zu prüfen. Und er sagt, er ist so oft gefallen, weil er sich bewusst in Versuchung und in diesen Bereich gebracht hat, wo er sündigt oder fällt. Und hier geht es ja nicht nur um Sünde, sondern sogar davor, nicht zu vertrauen, dem himmlischen Vater nicht zu vertrauen, vom Glauben letztendlich abzufallen. Das heißt, in diesen Dingen habe ich den größten Kampf. Deswegen ist dieses Führe mich nicht in Versuchung für mich das Wichtigste. Nicht, weil es wichtiger ist als alles andere, sondern weil ich dort den größten Kampf führe. Und es bedeutet letztendlich nicht, dass wir beten und sagen, Gott, lass ja nichts zu. Denn es gibt andere Stellen, wo es sogar heißt, freut euch, wenn ihr versucht werdet, denn dadurch wird euer Glaube gestärkt. Sondern hier geht es darum, dass wir beten und sagen, Herr, wenn ich die Versuchung möchte, ja, wenn ich sie suche, dann gib mir keine Gelegenheit. Bewahre mich dafür. Und wenn ich sündigen möchte, ja, und es gibt so oft Situationen, wo ich gerne einfach das tun will, was ich will und nicht, was Gott will. Also, wo ich tatsächlich sündigen möchte. Da bitte ich, bewahre mich davor. Das ist mein größter Kampf. Und unser Leben sieht tatsächlich so aus, dass wenn wir nicht beten, dass wir in einem einzigen Kampf sind gegen Sünde. Und erst wenn wir beginnen zu beten, geschieht etwas. Denn das Wichtige ist, dass wenn wir so beten, dass wir darum bitten, wenn eine Gelegenheit da ist, wir können uns einer Gelegenheit nicht immer entziehen, dann bedeutet dieses und führe uns nicht in Versuchung, dass Gott mein Herz verändert. Das heißt, wenn deine Versuchung da ist, wenn etwas da ist, das mich dazu reizt, etwas zu tun, was Gott nicht möchte, dann bitte ich darum, Herr, verändere mein Herz, dass ich gar nicht mehr will. Dass das eben nichts ist, was tatsächlich mich reizt, sondern mein Herz ist so verändert durch Gebet, durch diesen Kampf, dass ich sage, nein, danke. Und mich abwenden kann davon und davor fliehen kann. So wie die Bibel uns auffordert, flieht der Sünde. Führe mich nicht in Versuchung. Halte mich fern von der Möglichkeit. Arbeite an meinem Herzen, dass ich keine Freude daran habe. Das ist unser täglich Kampf. Und das Schöne ist ja, es heißt hier nicht führe mich, sondern führe uns nicht in Versuchung. Das heißt, ich bete für mich und für dich. Und du betest für dich und für mich. Und so wird Gott unser Herz verändern. Das heißt, falls du dich fragst, ja toll, werde ich mein Leben lang jetzt gegen Sünde kämpfen? Ja. Aber gleichzeitig, wenn du so betest, dann wirst nicht du mehr kämpfen, sondern dann kann Jesus nämlich sagen, ich bin schon gestorben, hat die Sünde für die Sünde bezahlt. Ich habe die Sünde besiegt. Du musst nicht gegen die Sünde kämpfen, sondern bete und verlass dich auf mich und ich werde dir die Kraft geben. Ich werde dich durchtragen. Ich werde dein Herz verändern, sodass du eben nicht mehr sündigen willst. Und ich glaube, jeder kann das unterschreiben. Herr, du weißt, dass ich versucht sein werde. Und es gibt verschiedene Situationen. Ja. Der eine geht auf die Arbeit und da gibt es vielleicht eine Person oder du gehst in die Schule. Es gibt irgendein Ereignis und du bist dann versucht, dass du vielleicht neidisch wirst. Der andere hat etwas, was du nicht hast und jedes Mal, wenn du dort bist, bist du in dieser Versuchung, neidisch zu sein oder zornig. Zornig ist noch viel einfacher. Wie schnell bringen uns Menschen auf die Palme und wir reagieren im Zorn? Das heißt, wenn wir so beten, dann wissen wir oft genau um die Situationen, wo wir die größten Probleme haben. Und da können wir bitten, Herr, du kennst mein Herz in diesem Augenblick. Du weißt, wie ich diesen Menschen gegenüberstehe. Du weißt, wann ich auf der Arbeit, in der Schule die größten Versuchungen habe. Verändere dort mein Herz. Ja, und ich glaube, das Zeugnis hat sehr gut gepasst. Manchmal sind es eben auch gewisse Umstände. Ja, Krankheit, Armut, unerfüllte Wünsche ist bei uns wohl eher in Deutschland der Fall als Armut. Aber das sind alles Dinge, die können uns versuchen, dass wir nicht auf Gott vertrauen. Auch das ist letztendlich Sünde. Nicht zu vertrauen, dass unser himmlischer Vater uns tatsächlich liebt. Und da braucht es diesen Kampf, dass wir nicht in diesem Augenblick, wenn wir dann tatsächlich auf der Arbeit sind und dann begegnet uns der Mensch und dann, ach ja, stimmt ja. Und man wollte noch beten, aber der war viel schneller und hat einen schon auf die Palme gebracht. Morgens früh gehe ich auf die Knie und bete und sage, Herr, du kennst diesen Alltag. Du weißt um all die Situation, verändere mein Herz. Jetzt schon. Dass ich jetzt schon den Sieg davon trage, so wie Jesus im Garten Gethsemane den Sieg im Gebet errungen hat. Und dann ist er ans Kreuz gegangen und hat mit sich all das machen lassen wegen dir und mir. Diesen Kampf hat er im Garten Gethsemane gewonnen. Und er wurde von Gott gestärkt. Das heißt, wenn wir diesen Kampf und diese Schlacht gewinnen, dann können wir tatsächlich sagen, Herr, verherrliche du dich in meinem Leben. Wenn ich dann bete, dein Name werde geehrt, dann hat das auch damit zu tun. Denn sein Name wird nicht geehrt, wenn ich immer wieder besonders in dieselben Sünden falle. Und Menschen denken, also wenn das ein Christ ist, wenn das einer sagt, der ein Kind Gottes ist, das ehrt Gott nicht. Das heißt, das hat damit zu tun, wenn wir sagen, dein Reich komme. Dein Reich beginne da, wo ich bin, denn du wohnst in mir. Und diese Schlacht führen wir im Gebet. Deswegen ist Gebet so wichtig, und zwar diese Art von Gebet, wie Jesus es uns lehrt. Dass wir ausgerichtet sind auf ihn. Das heißt, das Gebet ist letztendlich die Schlacht, wie wir leben. Das Gebet ist die Schlacht, wie wir leben. Und dann erringen wir den Sieg. Und er beginnt immer damit, dass wir sagen, Vater. Ja, und so beten wir dieses Gebet und wir wenden uns dem himmlischen Vater zu und wir beten und sprechen mit unserem himmlischen Vater über seine Position, über sein Wesen, eben auch über seine Pläne. Und wir sprechen mit dem himmlischen Vater über seine Familie. Wenn wir ihn bitten, seine Familie zu versorgen, seiner Familie zu helfen, dass nichts zwischen ihnen und zwischen ihrem himmlischen Vater steht, damit sie in einer echten, wunderbaren Beziehung zueinander leben können. Und letztendlich, dass er seiner Familie hilft, dass ihr Herz verändert wird. Das ist letztendlich Gebet. Und ich ziehe für mich die Konsequenz daraus, dass wenn ich schlafen gehe oder bevor ich schlafen gehe, oft denke, oh, wird diese Nacht heute hart werden? Heute habe ich nur 3 Stunden geschlafen, weil mein Sohn gesagt hat, heute wird nicht geschlafen. Und es hat mich so viel Kraft gekostet, geduldig zu sein, ruhig zu bleiben, und zwar nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Und das kann man nur, das kann ich nur, wenn ich schon vorher ins Gebet gehe und sage, Herr, du kennst die Nacht heute. Du wirst wissen, was heute bevorsteht. Hilf mir, dein Reich zu bauen, indem ich meinem Sohn die Liebe und Zuwendung gebe, die er braucht. Die Grenzen aufzeige, die er braucht. Hilf mir, deine Pläne zu verwirklichen. Daraus ziehe ich meine Konsequenz, dass ich meiner Frau sage, wir müssen miteinander mehr beten. Egal, ob es morgens oder abends ist. Und ich ziehe für mich die Konsequenz daraus, dass wir auch als Gemeinde mehr beten dürfen. Wir haben vor einem Jahr, vor 1,5 Jahren, immer wieder jeden ersten Donnerstag miteinander gebetet, miteinander sogar gefastet. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass irgendwie ist da kein Wunsch mehr. Bedarf mit Sicherheit, aber kein Wunsch. Und ich ziehe die Konsequenz für mich persönlich daraus, dass, ich sage jetzt wir, mit dem Gebet wieder anfangen und sagen, lasst uns wieder jeden ersten Donnerstag miteinander fasten und beten. Und die, die abends nicht können, das ist nicht schlimm, wir können auch zu Hause jeder für sich bleiben und trotzdem mit und füreinander beten. Und die, die können und wollen, dass wir uns donnerstags treffen, abends hier in diesen Räumen und miteinander, füreinander und für die Gemeinde beten. Was ist oder welche Konsequenz ziehst du aus diesem Vater unser? Welche Konsequenz ziehst du daraus, dass Gebet für Jesus nicht eine Kleinigkeit ist, sondern die Schlacht, wo der Sieg errungen wird? Damit möchte ich dich in die Woche entlassen. Lasst uns gemeinsam auf das Segenslied hören und nach dem Segenslied sprechen wir gemeinsam das Vaterunser.